Lieber Vater, wir danken dir, dass du es uns möglich gemacht hast, den Wert und die Kostbarkeit deines Sohnes Jesus Christus zu kennen, zu lieben und weiter darin zu wachsen. Amen. Und währenddessen ich anfange, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich das kleine Pad kriegen könnte. Da können wir noch ein paar Bilder nebenbei zeigen. Wir haben letzte Woche angefangen, uns in der Apostelgeschichte zu bewegen. Wir sind in einer Predigtreihe der Apostelgeschichte. Und wir haben gesehen, dass Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und dass die Apostelgeschichte der zweite Teil eines Zweiteilers ist, nämlich dass das Lukas-Evangelium damit anfängt, auch mit der Einführung schon anfängt, zu zeigen, dass Lukas Theophilus geschrieben hat, um ihm zu zeigen, dass das, was gleich in Lukas in der Apostelgeschichte passiert, zeigt, dass die Dinge, die Theophilus als Christ schon glaubt, dass diese Dinge zuverlässig und wahr sind. Das heißt, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, weil, sagen wir so, das als zweiten Teil, vielen Dank, jetzt haben, mal gucken. Ah, super, Technik, wunderbar, funktioniert. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben als der zweite Teil des Lukas-Evangeliums, weil was im ersten Teil des großen Werkes passiert, des großen Doppelwerkes ist passiert, Lukas zeigt, dass die Taten von Jesus von seiner Geburt bis hin zu seiner Himmelfahrt die souveräne Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments sind. Das heißt, du guckst dir Jesus an, du siehst, was er tut, du siehst, wie er Kranke heilt, du siehst, was er predigt, du siehst, wie er am Kreuz stirbt und wie er aufersteht. Und Lukas setzt neben all diese Dinge das Alte Testament und schreibt, Theophilus, sieh, wie diese Dinge oder in diesen Dingen Gott diese Verheißungen des Alten Testaments in seinem Sohn jetzt zur Erfüllung bringt. Und die Apostelgeschichte, und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ist eigentlich ein Misnomer, also ist eigentlich völlig falschlich bekannt, weil es ist nicht die Geschichte, was die Apostel getan haben, sondern die Apostelgeschichte ist die Geschichte dessen, was der auferstandene Herr vom Himmel her tut. Das heißt, der zweite Teil dieses Doppelwerkes zeigt, dass die Taten von Jesus jetzt nach seiner Himmelfahrt die Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Das heißt, das Tolle ist in der Apostelgeschichte ist, wir können mal so richtig zugucken, zuschauen, auf der Zuschauerbank sitzen und dem souveränen Wirken des Auferstandenen zuschauen. Und was natürlich das in unserem Leben bewirkt ist, wir sitzen dann nicht länger auf den Rängen und sagen, ach, das war ja schön, jetzt gehen wir nach Hause, sondern es stärkt unseren Glauben und es gibt uns eine Sehnsucht, dass dieser auferstandene Herr auch in unserem Leben wirkt. So, übrigens mal was ganz anderes, was ich total interessant und super fand. Ich habe euch ja letzte Woche von dem Bibelraucher erzählt und ein kleines Video gezeigt, weil ich euch einfach so zeigen wollte, dass auch Gott heute wirkt und dass man Gott heute zuschauen kann, was er mit Menschen macht und im Leben von einem Menschen macht. Und ich fand den Mann so begeisternd, dass ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, den gleich einzuladen und habe ihm eine E-Mail geschrieben. Und am Montag, währenddessen ich mit dem Auto unterwegs bin, ruft mich eine unbekannte Nummer an aus der Nähe von Stuttgart. Und ich habe es schon geahnt und ich gehe ran und er meldet sich und sagt, hier ist der Wilhelm, der Bibelraucher. Und ich sage so, oh, Wilhelm, das ist ja fantastisch, dass du mich anrufst. Und er klingt genauso wie in einem Video, er ist genauso faszinierend wie in einem Video. Jedenfalls haben wir uns kurz unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er jetzt in der Polizeischule in Stuttgart irgendwo, in der Polizeiakademie eingeladen ist. Und er sagte, das hätte ich mir mal geträumt, als Verbrecher damals von der Polizeischule eingeladen zu werden. Jedenfalls, sein Terminkalender ist leider schon voll, aber er hat uns zugesagt, für 2020 uns zu besuchen und dann dürfen wir ihn live erleben. So, ich freue mich jetzt schon drauf. So, Ich habe einfach den jetzt auch nochmal so ein bisschen ein ähnliches Video uns rausgesucht, weil ich es denn das so fantastisch finde, einfach zuzugucken, was Jesus tut und was Jesus tun kann. Und so möchte ich euch heute einen Mann vorstellen, der eine ganz andere Lebensgeschichte hat und ohne viel Worte vielleicht nur einfach mal so im Vorausschau werden wir jetzt von einem Mann hören, der extrem alkoholabhängig war, wirklich weder noch konnte noch wollte. Und dann schauen wir mal, was unser wunderbarer
Spiegeltrinker war,
Herr da getan hat. Super, ne? Genau, und genau das war das Anliegen des Lukas, als er die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er hat uns mit reingenommen in Dinge, die im ersten Jahrhundert passiert sind, sodass man an dem Wirken von Jesus, an dem Wirken an Menschen sehen konnte, wer der auferstandene Herr ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte 3 und der eine oder andere, der meinen gut gemeinten Rat von letzter Woche befolgt hat und eine schöne, ordentliche, richtige Papierbibel mitgebracht hat, darf die jetzt gerne aufmachen. Und wir lesen zusammen in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Da schreibt Gott in seinem Wort: Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, man rechnet dann einfach immer nur plus sechs dazu, weil die erste Stunde mit Sonnenaufgang sozusagen anfängt und es immer so plus minus um sechs ist, also wir sind jetzt um 3 Uhr nachmittags, um 3 Uhr nachmittags gingen sie zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seinem Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an! Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, er konnte stehen und er ging umher und er ging mit ihnen in den Tempel. Er ging umher, er sprang und er lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hat. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hat. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt ist. Dieser kleine Detail, dass das hier die Salomonshalle ist, wird uns später gleich noch ganz interessant und wichtig werden. Was wir hier sehen in dem Text, der gleich weitergeht, weil das ganze Kapitel 3 und das ganze Kapitel 4 sind ein großer Teil, die zusammengehören, ist das der riesengroße Kontrast des Zustandes des Mannes. Ich habe es euch einfach mal unterstrichen hier auf der Folie. Da heißt es vom Vers 2 an, er war von seinem Mutterleibe an lahm. Das heißt, der Mann konnte noch nie gehen. Der musste immer getragen werden. Der hatte auch nicht so ein bisschen so halbmäßig, so ein bisschen mit Krücken. Da war gar nichts mehr. Sein Zustand war richtig schlimm, schlimm, schlimm. Er wurde herbeigetragen. Man setzte ihn, das heißt, er konnte gar nichts mehr, wurde einfach da so hingesetzt oder so hingelegt und alles, was er machen konnte, war um Almosen beten. Und wenn wir dann ein paar Verse weitergehen, dann schreibt das so Lukas mit so einer Wiederholung, so absichtlich immer wieder. Er sprang auf, er stand, er ging umher und er ging nochmal und er ging zum dritten Mal und er sprang und er lobte Gott und alle Leute, sie sahen, dass er umhergeht und Gott lobt. Das ist einfach so zu zeigen, wow, welcher Kontrast hier passiert ist, welche Veränderung hier passiert ist. Und dann ist es auch ganz interessant, dass, wenn wir uns die ersten Verse angucken, nichts, was Lukas schreibt, manchmal denken wir immer so, naja, die sinnlosen Informationen, die hätte man ja auch lassen können, ob das nur die 9. Stunde ist oder die 23. ist ja eigentlich vollkommen egal. Nein, all die Details sind ganz wichtig, weil man muss mal gucken, was denn die Apostel überhaupt hier im Tempel machen. Weil hier heißt es, sie gingen in den Tempel hinein, zur Stunde des Gebets. Wir müssen aber genau aufpassen, dass was der Text nicht sagt. Weil der Text sagt nicht, dass sie in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Der Text sagt einfach nur, sie gingen dahin, als die Stunde da war, wo die Leute alle da sind, die sonst beten. Habt ihr das gemerkt? Also nirgendwo in der Apostelgeschichte heißt es, die gingen dahin in den Tempel und da beteten sie. Das heißt auch nicht, dass sie da Opfer gebracht haben oder irgend sowas. Sondern das Einzige, was wir von der Apostelgeschichte wissen, sind alle Beschreibungen, was die Apostel da tun im Tempel. Jedes Mal, wenn da beschrieben ist, dass sie im Tempel sind, heißt, sie lehren das Volk und sie predigen Jesus. Ich habe es euch einfach mal hier mitgebracht. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 1 und 2 heißt es, während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, die es verdross, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das heißt, das haben die da gemacht im Tempel. Die haben gar nicht gebetet. Nächstes. Im Apostelgeschichte 5, Vers 19. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin. Und was sollt ihr machen im Tempel? Nicht beten, sondern reden. Und all dem Volk diese Worte des Lebens verkündigen. Apostelgeschichte Kapitel 5. Es kam aber einer und berichte ihnen, siehe die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, sie stehen im Tempel und sie lehren das Volk. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Apostel im Tempel sehen, predigen die. Und als letztes 5,42, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das heißt, wenn die Apostel in den Tempel gegangen sind, haben die in dem Tempel nicht gebetet. Und da muss man sich jetzt mal fragen, meine Güte, aber warum gehen die dann ausgerechnet zu dem Tempel, wenn die Stunde des Gebets ist? Ja, lieber Nikolaus, genauso richtig, weil da die Leute da sind. Ja, sonst hat man immer so einen mäßigen Besucherstrom, aber wenn die Stunde des Gebets ist, dann wird das so richtig knackevoll, wie auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt oder wenn du nach Rom fährst oder so zur Hauptsaison, ja, so Trevi-Brunnen, du kannst kaum mehr treten, das sind einfach die Massen von Leuten sind da. Und warum ist das so interessant? Weil jetzt muss man sich die Geschichte so ein bisschen zu verinnerlichen. Weil man dabei sieht, dass Petrus plötzlich der ist, der nicht einfach so in einer finsteren Ecke so halb gewalkt so irgendwie so eine alte Omi zu sich ruft und sagt, ach, soll ich dir mal so eine Geheimnachricht geben über Jesus? Ja, willst du vielleicht auch sein Jünger werden oder so? Der macht das nicht im Verborgenen, sondern Petrus sucht bewusst die größte Anzahl von Menschen. Und das Schlimme auch noch, er sucht die volle Konfrontation, weil der Tempel ist der Ort, wo die ganzen Leute sind, die Jesus vorher eben gerade umgebracht haben. Das ist der Sitz des Hohen Rates. Da sozusagen haben die Leute das Sagen, die die religiösen Führer des Volkes sind. Und wir sehen plötzlich einen ganz anderen Petrus, als den wir vorher kannten. Vorher war der Petrus da, da sagt ein kleines Sklavenmädchen, Mensch, du warst doch auch mit dem Nazaräer da irgendwie zusammen. Und bevor der Wecker geklingelt hatte, also in altertümlich der Hahn dreimal gekräht hat, sagt Petrus, keine Ahnung, hab nichts mit dem zu tun und flucht und beschwört den Fluch Gottes auf sich, dass mit dem Mann nichts zu tun hat. Und jetzt sehen wir so eine riesengroße Veränderung, absolut furchtlos, geht der zu den Massen hin und sticht mitten ins Wespennest hinein. Das ist doch mal eine Veränderung. Und genau das, was wir hier sehen, ist das, was Lukas zeigen will, hier ist der Auferstandene am Wirken. Das kommt nicht einfach nur so, weil der Petrus mal eine Psychotherapie unterzogen hat und jetzt irgendwie seine Angst losgeworden ist, sondern dass Petrus das kann, dass er das macht, was er macht, ist das direkte Wirken des Auferstandenen vom Himmel her. Das, was wir hier sehen, dass plötzlich einer von seinen lausigen Nachfolgern diesen Mut hat, mitten ins Wespennest in die volle Kolonie reinzugehen und da zu predigen, das ist einfach unser wunderbarer Herr. So. Das nächste, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ist, weil ich es euch so rot angestrichen habe, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Mann und den Aposteln und den Leuten. Der Mann wird mit seiner Lokalität, die er beschrieben wird, immer wieder beschrieben als derjenige, der vor dem Tempel saß, am Tor des Tempels saß. und alle anderen gehen immer in den Tempel hinein. Habt ihr das gesehen, den Unterschied? Die Apostel gehen immer hinein in den Tempel und derjenige steht einfach immer nur davor. Und das nächste, die nächste interessante Sache ist, ist, dass das Wunder, was hier passiert ist, wird später in der Apostelgeschichte Kapitel 4 als ein Zeichen beschrieben. Ein Zeichen ist, ist das griechische Wort Semaion. Und dieses Wort ist etwas anderes als nur ein Wunder. Das heißt, sondern ein Zeichen ist ein Wunder, was passiert, was auf eine größere Realität hinweist. Das zeigt was, das offenbart was, das macht was klar. Das heißt, was der Mann funktioniert sozusagen als eine bildliches Anschauungsmaterial für etwas Größeres, eine größere Wahrheit. Und ihr habt es ja schon gesehen, in Apostelgeschichte 4, zum Beispiel Vers 16, was sollen wir diesen Menschen antun? Denn ein wirklich deutliches Zeichen ist durch sie gesehen und es ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. So, und jetzt muss ich natürlich fragen, was ist das Zeichen, was mit dem Mann passiert ist? Die Tatsache, dass er lahm ist, und eine Lähmung im Alten Testament, vor allen Dingen bei den Priestern und bei den Opfern, also wenn ein Priester lahm ist, durfte er nicht dienen im Tempel. Und wenn ein Opfer lahm ist, also wenn das Schaf gehinkt hat oder so, durfte das nicht verwendet werden als Opfergabe. Und so hat sich im jüdischen Denken so ein bisschen das entwickelt, dass der Lahme ist ausgeschlossen. Der gehört nicht wirklich dazu, der kann da nicht rein und der gehört sozusagen, das ist so ein bisschen so, der hat mit eigentlich dem Gottesvolk nicht wirklich was zu tun und Gott will mit dem auch nichts zu tun haben. Und dieser Mann dient jetzt als Zeichen für etwas ganz Besonderes. Und ich gebe euch noch den Hintergrund, und dann werden wir es gleich sehen. Nämlich die Tatsache, dass der Lahme springt und geht und Gott jubelt und Lukas das immer wieder aufzeigt, ist für die Leute, die mit dem Alten Testament gewohnt sind und vom Alten Testament den Hintergrund haben, die erinnern sich sofort an etwas, nämlich an Jesaja Kapitel 35. Und ja, Jesaja 35 heißt es, ist eine Verheißung, dass Gott sein Volk in der Zukunft wiederherstellen wird, wenn der messianische König kommt, wenn der Nachkomme von David auf dem Thron sitzen wird. Und da heißt es, Wenn der Messias kommt, werden sich die Wüste und das dürre Land freuen, frohlocken wird die Steppe, aufblühen wie eine Narzisse, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wanken Knie, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Das heißt, die Idee ist, Gott kommt selber, um sein Volk heimzusuchen und es wiederherzustellen. Er selbst kommt und wird euch retten, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und es wird jauchzen die Zunge der Stummen, könnt ihr euch den Jubel daran erinnern. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkommen und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das heißt, was wir hier sehen, was Lukas gemacht hat, ist die Wiederherstellung des Mannes und sein Rumhüpfen und Jubeln im Tempel ist ein Zeichen für die Wiederherstellung Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Also die Wiederherstellung des Volkes Gottes durch seinen Sohn. Das heißt, Lukas, natürlich haben die Apostel eine Haufenmenge Wunder getan und vielleicht ist, keine Ahnung, auch mal irgendwie so ein krummer Zeh gerade geworden oder irgend sowas oder jemand, der Haarausfall hatte, der ist plötzlich wieder in schönsten Locken da gestanden, keine Ahnung. Aber was Lukas gemacht hat, er hat sich dieses Zeichen rausgesucht, um zu zeigen, dass hier Gott etwas ganz Besonderes tut. Es geht nicht nur um diesen Mann an sich, sondern es geht um etwas viel Größeres. Nämlich, dass dieser auferstandene Herr derjenige ist, der sein Volk wieder zu Gott wiederherstellt. Natürlich in dem Hintergrund des Alten Testamentes, dass Gott sein Volk aufgrund seines Ungehorsams verstreut hat, abgelehnt hat und gesagt hat, ihr seid immer noch nicht viel besser geworden, ihr seid immer noch Sünder. Und ich weiß, ihr könnt auch in gewisser Weise gar nicht anders. Ich werde selber kommen und die Initiative ergreifen und ich werde etwas tun. Wenn mein Sohn kommt, er wird euch retten, er wird die Sünde vergeben und ich werde ein völlig neues Volk zu mir wiederherstellen. Und als das Zeichen passiert und der Lahme plötzlich geht, rattert es in den Gehirnen der Leute im ersten Jahrhundert und sie merken etwas und sagen, wow, der Gekreuzigte ist tatsächlich auferstanden und er stellt sein Volk wieder her. Dann, wenn wir im Text ein bisschen weitergehen, predigt Petrus und erklärt das natürlich jetzt, was passiert ist, Kapitel 3 vom Vers 12 an. Als Petrus es sah, sprach er zu dem Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter. Und seht ihr, wie Petrus hier schon anfängt. Er spannt den Bogen. Er spannt den Bogen und sagt, der Gott der Väter, der Gott derjenige, der den Vätern die Verheißung gegeben hat, der ist jetzt am Wirken und die Verheißungen werden erfüllt. Der Gott unserer Väter, er hat seinen Diener Jesus groß gemacht. Er hat ihn verherrlicht, den ihr überliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und den Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Wovon wir Zeugen sind, aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen Mann stark gemacht und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben. Was wir in dem ersten Teil dieser Predigt sehen, ist, dass Petrus zeigt, dass die Verheißungen Gottes jetzt in Erfüllung kommen und er zeigt das Hauptinteresse Gottes, was er an seinem Sohn hat. Das Hauptinteresse Gottes liegt daran, seinen Sohn groß zu machen. Und das sieht man auch schon daran, an den Beschreibungen, an den Titeln, die Jesus Christus hier kriegt. Da gibt es so eine richtige Konzentration. Er ist sein Diener. Das ist ein Würdigkeitsbegriff aus Jesaja von Vers 40, dem zweiten großen Teil aus Jesaja, was von Vers 40 aus anfängt. Er hat diesen Jesus verherrlicht, er hat ihn groß gemacht. Er nennt Jesus den Heiligen, er nennt Jesus den Gerechten und den Gründer des Lebens. Und alle diese oder einige dieser Begriffe sind Begriffe, die im Alten Testament eigentlich nur für Gott selbst verwendet werden oder verwendet werden dürfen. Besonders, weil wir gerade in Jesaja sind und Lukas Jesaja mag. Der Begriff der Heilige ist eigentlich ein Begriff, der für Gott selber reserviert ist. Ich gebe euch einfach ein Beispiel. In Jesaja Kapitel 40, Vers 5 sagt Jahwe selber, Gott der Allmächtige, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem bin ich gleich? Spricht der Heilige. Und jetzt sagt Petrus hier, ihr habt den Heiligen umgebracht. Das heißt, die Idee ist hier, dieser Jesus ist wesentlich mehr, der ist wesentlich größer als nur der Sohn Gottes. Ihr habt noch gar keine Ahnung von der ganzen Wucht und Größe und Majestät, wer derjenige eigentlich ist. Und diesen habt ihr umgebracht und diesen habt ihr getötet. Und was natürlich Petrus hier macht, ist, er zeigt auf, wie attraktiv und wie angenehm und wie groß und wie unerforschlich, wunderbar dieser Jesus ist. Natürlich sagen uns diese Begriffe relativ wenig, weil wir mit ihnen nicht so bekannt sind. Wenn ich zu dir sage, ich habe den Diener mit einem definitiven Artikel getroffen, da denkst du, sagt mir nichts. Ja? Selbst bei dem Wort, ich meine, wir können es erahnen, aber wenn ich dir sage, es ist der Heilige, ja, das ist so ein bisschen mehr respektvoll, aber so richtig, richtig vom Hocker hauen tut es uns noch nicht. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht diese positiven Assoziationen haben in unserer Gesellschaft, weil wir mit den Begriffen nicht vertraut sind. Also man hat es heute früh schon wieder gemerkt, was für positive Assoziationen gewisse Worte auslösen können. Wir waren im 2020-Gebet, früh 20 nach 10 geht es los, bis 40, 20 nach 9 geht es los, bis 40 vor 10. Nee, bis, naja, ist egal. Kommt einfach 9.20 Uhr und dann werden wir mal sehen, wie lange es dauert. Jedenfalls egal, positive Konnotation. Wir sitzen alle da und waren gerade so beim noch ein bisschen rumblödeln, ja, bevor es so losgeht. und die Stimmung war so normal. Und plötzlich kam jemand rein und meinte so, will jemand Kaffee? Ja. Und plötzlich erhellten sich die Gesichter. Und alle waren gleich mal, keine Ahnung, ein Level in der fröhlichen Stimmung nach oben. Und es war irgendwie so, Kaffee, huhu, oh la la, Cappuccino, al dente, Macchiato, irgend sowas. Ja. Und man hat so richtig gemerkt, ja, man hat so richtig gemerkt, wie bei manchen Leuten, ja, ein Wort, ja, Macchiato, ja, wie das so positive Gefühle da des Wohlbefindens auslöst, da steht noch gar keine Kanne auf dem Tisch, ja. Und so ein bisschen dasselbe ist es hier, ja. Wenn der Petrus davon predigt und sagt, das ist der Heilige, da geht ein ehrfürchtiges Raunen und natürlich auch ein gewisses, nicht nur die Ehrfurcht, sondern auch so eine ehrfürchtige Freude, so etwas, wow, durch den Raum. Und Petrus haut hier eine Sache nach dem anderen raus, um die Attraktivität und die Faszination von Jesus klarzumachen. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir glauben letztendlich aufgrund einer Sache. Wir glauben, dass Jesus Christus super attraktiv ist und jedes andere Geschöpf und alle anderen Dinge, die in diesem Universum geschaffen sind, an Schönheit und Attraktivität in unendlicher Art und Weise übertrifft. Wir glauben an Jesus, weil er begehrenswert ist und weil er in unserem Leben etwas bewirkt und eine Freude auslöst, die wir woanders auf diese Art und Weise nicht finden. Nur das und das ist echter Glaube. Ich war letzte Woche wieder mal beim Friseur. Ich weiß, man sieht es nicht. Es ist so ein Spaß, den wir in unserer eigenen Familie immer wieder machen. Wenn ich zu meinen Eltern komme und ich sage, ich war beim Friseur, dann sagt mein Papa oder meine Mama immer, und bist nicht dran gekommen. Ja, aber ich bin dran gekommen. Ja. Und es war wieder so richtig wunderbar, weil... Ich sitze da, natürlich, das fängt schon mal gut an mit so einer Kopfmassage, ja, muss einfach nur so ein bisschen relaxen. Und dann hat die mir da so die Haare weggerubbelt. Und dann fragt die mich, hast du frei? Und ich dachte mir schon, jetzt kommt's, Jesus, jetzt kommt's. Und ich habe den Spannungsbogen noch so ein bisschen rausgezogen, habe erstmal gewartet und habe erstmal gesagt, ja, ich habe heute frei. Und da gab es so eine 10, 20-sekündige Pause. Ich habe noch so schnell nach oben geguckt und sage, Herr, hilf mir. Und dann kam aber gleichzeitig so diese erwartungsvolle in mir so, da, jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, warum ich frei habe? Weil, wenn ich nicht in Dresden bin, arbeite ich so ein bisschen als Dozent und unterrichte andere Leute. Aber wenn ich in Dresden bin, arbeite ich als Pastor. Und da kann ich mir das so ein bisschen einteilen, auch mal früh freizunehmen und zum Friseur zu gehen. Als ich das Wort Pastor gesagt habe, hat die Folgendes gemacht. Ja, die hat nicht gedacht, ja, einen Pfaffen, ja, bei sich auf dem Stuhl sitzen zu sehen, ja. Und die hat gedacht, so ein Pfarrer, das ist so jemand, der kommt immer mit so einem langen schwarzen Talar und der geht auch mit dem langen schwarzen Talar ins Bett. Keine Ahnung, wie da die Kinder rauskommen oder so, dann in der Familie oder so, aber der ist immer in dieser würdevollen schwarzen Kluft, ja, und sieht die nicht aus, ja. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und ich habe einfach die Chance genommen, weil man an diese Reaktion gemerkt hat, das muss ja, der netten Friseuse, die hat gedacht, das muss grausam sein zu glauben. Ja? Also es muss sowas von furchtbar sein, in so einem schwarzen Kittel rumzulaufen. Und da habe ich ihr gesagt, also passen Sie mal auf, erstmal habe ich gar keinen so einen schwarzen Kittel. Ja? Und ich laufe am Sonntag genauso rum, wie ich jetzt bei Ihnen auf dem Stuhl sitze. Und zweitens muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube zu meinem eigenen Vorteil. Ich glaube total eigennützig zu meiner eigenen Freude. Ich glaube nicht, weil mir es weh tut. Ich glaube nicht, weil mich irgendjemand zwingt. Ich glaube, weil es etwas in meinem Herzen auslöst und weil dieser Jesus Christus, an dem ich glaube, so faszinierend und so attraktiv ist, dass ich lieber ihn habe als alles andere an der Welt. Naja, leider hat sie sich noch nicht bekehrt. Sie hat noch gesagt, sie denkt, im Moment geht sie in die Hölle. Aber vielleicht kann man ja nächstes Mal noch ein bisschen weiter daran anknüpfen. Und Schauen wir mal, was noch so passiert. Aber das ist ganz wichtig, was Petrus hier macht. Er zeigt, er bringt die ganzen Attribute dessen, wer Jesus ist in seiner Faszination, indem man sich dessen bewusst sind. Auf der einen Seite unsere, wir sind inadäquat in unserem Verhältnis mit ihm. Wir sind auch mitschuldig. Wir hätten ihn auch mitgekreuzigt. Da ist was Böses in unserem Herzen, aber er ist super wertvoll und er ist super attraktiv. Und deshalb glauben wir an ihn. Und dann sehen wir noch etwas ganz Interessantes. Wir sehen auch noch etwas ganz Interessantes hier, nämlich, dass Petrus jetzt anfängt, immer über den Namen Jesus zu reden. Das heißt, hier geht es schon los. Und ich habe euch das auch schon mal so ein bisschen den Text zurechtgerückt, weil nämlich das ist so ein literarischer kleiner Kniffeltrick aus dem ersten Jahrhundert. Man nennt das Chiasmus. Das heißt, der Schreiber, das kennen wir so heute nicht mehr, macht man heute so nicht mehr, aber der Schreiber ordnet seine Worte, die er so sagt, auf so eine ganz besondere Art und Weise an, dass man eine Wiederholung hat, dass man wie so eine Art Kasten hat. Und guckt euch mal das hier an, was hier passiert. Lukas benutzt den Wort Glauben, habe ich mal auf blau geändert, wie auch immer. Wie nennt man das? Angemalt, markiert, ja, blau markiert, super. Und danach an seinen Namen, dann wiederholt sich gleich, hat sein Name und dann kommt gleich im selben Vers der durch ihn bewirkte Glaube. Das heißt, im Zentrum dessen, was Lukas hier zeigt, das ist wie so eine Speerspitze, die zeigt, das, worum es geht, ist Glaube, Glaube, Glaube und zwar an seinen Namen, an den Namen von Jesus. Jetzt muss man sich und kann sich zu Recht fragen, warum machst du das so umständlich? Warum muss man an den Namen Jesus glauben? Du kannst doch jetzt noch einfach sagen können, glaubt an ihn oder glaubt an den Auferstandenen oder glaubt an den Gekreuzigten oder glaubt an den, der aus Nazareth kommt. Warum muss man sagen, glaub an den Namen? Und da haben wir wieder was damit zu tun, dass das Assoziationen sind, die die Leute aus dem Alten Testament mitbringen, weil nämlich die Idee eines Namens und vor allen Dingen des Gottesnamens sehr prägnant ist im Alten Testament. Und das habe ich euch auf der nächsten Folie mitgebracht. Hier sehen wir also, dass der Name von Jesus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal in diesem zweiten Kapitel vorkommt. Also Lukas sagt immer wieder, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Da ist, wo der Fokus drauf liegt. Und gleichzeitig habe ich euch unten drunter nur als ein Beispiel von ganz vielen, den Psalm 20 mitgebracht, wo wir sehen, was sich hinter der Idee des Namens verbirgt. Psalm 20, 1 bis 10, der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. Jubeln wollen wir über dein Heil, im Namen unseres Gottes unsere Banner erheben. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören. Diese denken an Wagen, jene denken an Rosse, wir aber gedenken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jene werden sich krümmen und fallen, wir aber werden stehen und aufrecht bleiben. Herr, hilf, der König erhöre uns am Tag des Rufens. Habt ihr gesehen, wie oft hier da steht, im Namen von Jesus kommt die Hilfe, im Namen Gottes kommt die Hilfe, im Namen des Herrn werden wir befreit, der Name des Herrn ist unsere Zuflucht. Das heißt, hier kommen wir die Idee her, dass der Name im Alten Testament ist so eine Art Synonym oder ist so eine Art Codewort für die manifeste Gegenwart unseres Gottes und Gott mit all seinen wunderbaren, faszinierenden Eigenschaften. Weil das natürlich einfach viel zu lang ist, um wieder aufzuschreiben, hat man einfach so ein Codewort genommen, hat einfach gesagt, das ist der Name unseres Herrn. Ja? Und was passiert jetzt? Jetzt wird der Name geht wieder, er ist ein Zeichen für die Wiederherstellung Gottes. Und Petrus sagt, es ist nicht länger der Name Jahwes, es ist jetzt der Name Jesus, der diese Dinge vollbringt. Es ist der Name Jesus, der die Befreiung bringt. Es ist der Name Jesus, der die Heilung bringt. Es ist der Name Jesus, weil Gott Jahwe durch seinen Sohn Jesus Christus wirkt. Und alles, was er tut und alles, was er denkt, tut und denkt er durch seinen Sohn, weil er seinen Sohn hocherheben will und zeigen will, was für seinen Sohn für eine faszinierende Person ist und was er alles kann. und was er alles tut. Und ganz besonders, ich habe es euch ja versprochen, die Salomos Halle. Weil auch Salomo benutzt diese Idee des Namens Gottes auf eine ganz wichtige Art und Weise. Er sagt im 2. Könige Kapitel 8, Vers 28 bis zum Vers 30, als der Tempel eingeweiht wird, betet Salomo ein ganz langes Gebet. Also es ist fast so lang wie meine Predigt. Die Leute haben es auch irgendwie ausgehalten, ja. Und er betet und sagt, pass mal auf Gott, ich weiß, was passieren wird. Ja? Wir weihen jetzt diesen Tempel ein, aber eines Tages wird dein Volk sich von dir abwenden, du wirst es verstreuen, aber es wird der Tag kommen, wo dein Volk sich wieder zu dir wendet und deinen Namen anrufen wird und dann wirst du mit deinem Namen dein Volk heimsuchen, weil du deinen Namen auf den König, auf den Nachkommen von David gelegt hast. Und jetzt gucken wir mal an, was hier Salomo betet. Er sagt, wende dich zu dem Gebet deines Dieners und zu seinem Flehen. Herr, mein Gott, du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Diener heute vor dir betet, dass deine Augen Nacht und Tag geöffnet seien über dieses Haus, über die Stätte, von der du gesagt hast, mein Name soll dort sein. Höre unser Gebet und komm, wenn wir zu dir rufen. Und jetzt ist die Idee, ich muss mich dran erinnern, das ist das große Gebet. Also es ist wie gesagt, die riesengroße Predigt, an die alle Leute sich erinnern. Ja? Das Gebet Salomos. Und jetzt passiert das Wunder in der Salomonshalle. Und Lukas macht diesen kleinen Nachsatz nicht umsonst. Er schreibt nicht umsonst dahin, ach und übrigens, das war die Salomonshalle. Und ausgerechnet in der Salomonshalle, wo alle sich daran erinnern, was Salomo für ein großartiges Gebet gesprochen hat, dass der Name des Herrn Befreiung schenkt, predigt Jesus und sagt, es ist nicht länger der Name des Jahwes, es ist der Name Jesus. Es ist kein anderer Name gegeben worden unter den ganzen Himmel, durch den wir errettet werden. Es ist Jesus und Jesus allein. Von jetzt an hat Gott alles auf eine Karte gesetzt. Wer immer auf den Namen Jesus vertraut, erfährt das Heil unseres Gottes und wer auf Jesus nicht vertraut, der geht leer aus. Weil Gott etwas hat, weil Gott etwas vorhat. Er will ein Volk wiederherstellen, was zu seinem Sohn gehört und seinen Sohn groß macht. So, jetzt hätte ich noch viel zu sagen, aber wir blättern mal. Petrus hat und machen Folgendes. Petrus hat noch unwahrscheinlich viel zu predigen, er hat noch unwahrscheinlich viel zu sagen. Unter anderem zeigt er im Ende des Kapitels 3, dass die Propheten alle vorhergesagt haben, dass das, was mit Jesus passiert, jetzt passiert und in Jesus all die Verheißungen aller Propheten zustande kommen. Das müssen wir uns einmal mal angucken, weil das ist ganz wichtig für die Theologie und vor allen Dingen auch für die Idee, wenn wir darüber reden, welche Bestimmung hat Israel, wie beten wir für jüdische Menschen. Hier ist ein ganz wichtiger Text, denn hier steht, Gott hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorhergekündigt hat im Vers 18. Ist schon da, da haben wir es, ja. Vers 21, freilich muss den der Himmel aufnehmen bis zur Zeit, wenn alle Dinge wiederhergestellt hat, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher vorgeredet hat. Und Vers 24, aber auch alle Propheten, nicht nur Mose im Vers 22 und 23, sondern alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben diese Tage verkündigt. Das heißt, was Petrus sagt ist, da gibt es nicht nur ein oder zwei Verse, wo man so lange graben muss, irgendwo, wo steht denn da was über Jesus oder so, könnte man da in dieser großen Masse der Propheten irgendwo so ein klitzekleines Schnipselchen an einem Halbsatz finden, sondern Petrus sagt, das ganze Ding war von Anfang an eine riesengroße Zielscheibe, das ganze Ding war von Anfang an ein riesengroßer Bogen, der gespannt wird und wenn du den Bogen siehst, wie er abgeschossen wird, weißt du, wo das ganze Ding hinzieht, das Ding geht auf Jesus und auf das, was in Christus passiert. Und Gott erfüllt in Christus und in Christus allein seine großartigen Verheißungen, wie auch im Vers 22 geschrieben steht. Ein Prophet wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Gleich mir, auf ihn sollt ihr hören, also es ist Jesus, was er euch zu sagen hat. Es wird aber geschehen. Jede Seele, die auf den Propheten nicht hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet werden, gehört einfach nicht dazu. Das heißt, wenn wir zum Beispiel als Gemeinde für unsere jüdischen Freunde und für Israel beten, müssen wir unbedingt dafür beten, dass sie zum Glauben kommen. Weil außerhalb von Jesus gibt es kein Heil, außerhalb von Jesus gibt es keine Verheißungen. sagt Petrus, für sein Volk, sondern wenn sein jüdisches Volk die Verheißungen in Anspruch nehmen will, wenn er sie bekommen will, müssen sie zum Messias kommen und müssen Jesus annehmen, weil es gibt keinen anderen Namen, unter dem Heil oder Verheißungen Gottes zugesprochen werden. Es ist Jesus und Jesus allein. Deshalb lasst uns, wenn wir für alle möglichen Leute beten, Palästinenser, Syrer, Iraker, Leute, die in Israel wohnen, lasst uns dafür beten, dass sie zu Jesus kommen. Das ist die Hoffnung von unserem Leben, das ist die Hoffnung, wo wir wiederhergestellt werden mit Gott. So, und dann kommt ganz zum Schluss ein riesengroßes Gebet, nachdem es natürlich auch Schwierigkeiten gibt, die Apostel eingesperrt werden, ihnen gedroht wird, dass sie nicht mehr den Namen Jesus verkündigen dürfen, passiert Folgendes. Sie gehen nach Hause zu den Iren, das heißt, sie gehen in die Gemeinde, sie erzählen ihnen, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten, also wie sie ihnen gedroht haben. Und dann heißt das aber, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sie sprachen, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. In dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Dienern dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Und ich sage gleich was zu diesem Gebet. Wenn wir uns jetzt so dieses Kapitel 2 und Kapitel 3 angucken und uns fragen, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Alltag zu tun, hat das abgesehen von den Dingen, die ich schon gesagt habe, unter anderem Folgendes zu tun. Wir sehen wieder, dass wie der auferstandene Herr wirkt. Am Ende, nachdem sozusagen am Ende vom Kapitel 3 kommen 5000 Menschen zum Herrn, nach der Predigt von Petrus. Und wir wissen das schon, dass es nicht einfach nur Zufall ist. Wir wissen es nicht einfach nur, dass das an dem guten Willen der Leute liegt, zum Herrn zu kommen, weil am Ende von Kapitel 2 heißt es, und der Herr tat täglich dazu, die gerettet werden. Und der Herr ist der auferstandene Herr Jesus. Das heißt, wenn du glaubst, ist es das Wirken des Auferstandenen. Willst du mal sehen, wie der auferstandene Herr wirkt, dann dreh dich einfach mal rum und guck deinen Nachbarn an. Ja, ich weiß, es ist kaum zu glauben, ne? Aber wir glauben nicht, weil wir so tolle Glaubenshelden sind, sondern wir kommen zum Glauben, weil der Auferstandene im Himmel sitzt und regiert. Und er hat uns hinzugezogen, er hat uns eingepflanzt, zu seinem Volk dazuzugehören. Und er erfüllt in uns die großartigen Verheißungen, die er Abraham und allen anderen Vätern gegeben hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass im Glauben eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei ist. Denn Petrus predigt und er sagt, dieser Jesus, das ist der Prophet aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18, wo geschrieben steht, ich werde einen Propheten aus eurer Mitte hoch erhöhen, auf ihn sollt ihr hören. Wer nicht auf den Propheten hört, wird vom Volk abgeschnitten. Das heißt, im Zentrum des christlichen Glaubens ist nicht einfach nur so, ach ja, könnt ihr euch an den Bibelrauch noch dran erinnern? Herr, vergib mir all meine Sünden. Amen. Wie wunderbar, alles wunderbar. Kann ich so weiterleben wie bisher? Und dann hat der Bibelraucher Folgendes gemerkt, dass die Schrift ihn nicht loslässt und die Schrift ihn auffordert und sagt, wer seine Sünden bekennt, der wird gerettet werden. Und dann merkt er plötzlich, was Gott von ihm will. Gott wollte von ihm, dass er die 100 Straftaten, die er zwar begangen hat, aber für die er nicht verurteilt wurde, weil es keine Beweise gab, dass er die bekennt. Und vor dem Staatsanwalt bekennt. Und dann fing der christliche Glaube an. Dann fing das Ringen an, weil er gesagt hat, das kannst du mir nicht von mir erwarten, Gott. Das kostet mich nochmal 15 bis 20 Jahre. Und Gott hat gesagt, lass dich nicht los. Aber das Tolle ist, er ist treu und gerecht, wie auch der Bibelraucher gesagt hat. Er ist treu und gerecht. Und als er seine Sünden bekannt und einen Brief abgeschickt hat, schreibt der Staatsanwalt zurück und hat das irgendwie auf welche Art und Weise, ich kenne mich mit dem Gesetz nicht aus, geregelt für ihn. Und er konnte entlassen werden zu dem Zeitpunkt, in dem er sowieso die Entlassung schon vorbereitet hat. Aber das zeigt auch für uns, dass Gott auch in unserem Leben etwas möchte. Ich weiß, dass ich hauptsächlich zum Chor predige, dass die allermeisten von uns Ja und Amen sagen und auch mit Gott ringen und wir gemeinsam Christus nachfolgen. Aber es gibt immer wieder in der Gemeinde Leute, die denken, solange die Sünde geheim bleibt und die Ältesten davon nicht erfahren, machen wir so weiter wie bisher. Und es gibt so eine Einstellung, Hauptsache die Ältesten erfahren es nicht. Ich muss euch was Folgendes sagen. Wir Ältesten sind die ungefährlichsten Leute, die du treffen kannst. Wir sind die ungefährlichsten Typen, deren du die Sünde bekennen kannst. Wir sind da, um dir zu helfen. Viel gefährlicher ist der auferstandene Jesus, der genau sieht, was du wo und wann tust. Und mit ihm ist nicht zu spaßen. Es ist eine Befreiung, zum Hauskreisleiter oder zum Ältesten zu gehen und zu sagen, weißt du was, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ich bin zwar hier verheiratet oder noch nicht verheiratet, aber ich habe da hier und da Techtelmechtel, wie auch immer. Es ist eine Befreiung und ein Vorrecht, den Glauben ernst zu nehmen und zu sagen, der Herr soll mein Leben scheinen mit seinem Licht. Und ich habe Brüder und Geschwister an meiner Seite, die mich mit Barmherzigkeit empfangen und mein Leben mich begleiten. Aber genau wissen, dass mit Barmherzigkeit auch die Kraft Gottes kommt, das Leben zu verändern und was anderes zu machen. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Zweitens, die Zeugen Jehovas. Mit denen kann man, wenn man mit denen über Apostelgeschichte 2 und 3 mal redet, so richtig klasse ins Gespräch kommen. Weil das sind die Leute, die immer sagen, an Jehova muss man glauben. Ja, das allererste, wenn man in den Stand geht, ja, drehen sie einen den Wachturm an. Und das zweite ist gleich, sagst du auch Jehova zu Gott. Ja? Weil Jehova rettet plus deine guten Werke. Und Apostelgeschichte 3 und 4 ist ein guter Ort, um seinen Glauben zu bezeugen und zu sagen, Jehova wirkt durch seinen auferstandenen Jesus Christus. Und völlig egal, ob du Jesus, Jeshua oder wie auch immer du ihn nennst, zu ihm sagst, du musst an den auferstandenen Jesus glauben, ihm dein Leben unterordnen und ihn anbeten, weil durch ihn wirst du gerettet. Es ist kein anderer Name unter den Himmel gegeben, außer den Namen von Jesus, durch den wir gerettet werden müssen. Halleluja, Amen. Und dann, jetzt kommen wir zum Schluss zum Gebet. Wir sind auch schon am Schluss der Predigt. Aber das ist nochmal was ganz Wichtiges. Wir sehen ein bisschen was in der Natur der Gemeinde auch, wie die Gemeinde ist, die Gott sich wiederherstellt. Ja? Also als die Apostel verfolgt werden von den Hohepriestern, dann kommen die nicht nach Hause und sagen, kommen in ihren Hauskreis und in ihre Kleingruppe und sagen, wisst ihr was, die haben all die bösen Worte über uns gesagt. Und dann sagen die nicht da, sitzen da nicht da und sagen, ach na ja, schade, kann man nichts machen. Hat sonst noch jemand irgendwelche Probleme? Können wir noch irgendwie noch beten? Braucht jemand einen neuen Job oder sowas? Oder kommst du mit der Parklücke nicht zurecht? Sondern wir sehen, dass in allen Suchen nach unserem Wohlergehen, das ist auch da in der Gemeinde, die Witwen wurden nicht vernachlässigt, jedem ging es gut. Das ist auch da, hat seinen Platz. In allem Wohlergehen der Gemeinde hat die Gemeinde aber im Kern etwas, was das neu wiederhergestellte Gottesvolk ausmacht. Nämlich eine Sehnsucht, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus erhöht wird. Seht ihr das Gebet? Das Gebet ist ein Gebet, dass die Zustände nicht so bleiben, sondern dass Gott groß gemacht wird, indem Menschen seinen Sohn Jesus erleben und kennen. Das heißt, so sehr wir in der Apostelgeschichte auch uns manchmal zurücklehnen können, uns auf die Couch legen können und sagen können, Mensch, ich guck mal Jesus zu, mach mal was Souveränes. Genauso ist es eine Wahrheit aus der Apostelgeschichte, dass Gott sein Volk ruft, zusammenzukommen und zu sagen, stehst du mit mir ein, dass mein Sohn groß gemacht wird und Menschen ihn kennenlernen. Und ich denke, eine praktische Art, das zu machen, deshalb sitzt er ja auch schon auf diesen wunderbaren Lesezeichen, ist einfach, wie ich mir einen idealisierten Hauskreis vorstelle. In einer Kleingruppe hat es seinen Platz, dass man ankommt, dass man Familie ist, dass man vielleicht auch was zu essen kriegt oder auch nicht, je nachdem, wann ihr anfangt und was, wie ihr so drauf seid und wie ihr kocht oder nicht kocht. Ja. Es hat seinen Platz, dass man fragt, wie geht's dir? Guck dir in die Augen und du kannst einfach so sein, wie du bist. Du wirst angenommen, wie du bist. Es hat seinen Platz, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander einstehen. Es hat seinen Platz, dass wir Gott suchen, zu ihm beten und ein Stück aus der Bibel lesen, um ihn zu hören. Es hat seinen Platz, dass wir uns gegenseitig prophezeien und aufbauen. Aber es muss auch dabei sein, dass wir uns nach außen ausstrecken und uns gemeinsam als Kleingruppe fragen, wie kann ich etwas, wie können wir etwas dazu tun, dass Christus groß gemacht wird in unserem Leben. Und da sind diese kleinen Lesezeichen eine coole Sache, weil die kann man mit nach Hause nehmen. Und ein Hauskreis hat es schon gemacht letzte Woche, der kann sich freuen, der kann schon abschalten jetzt so die nächsten 2 Minuten. Diese kleinen Kärtchen zu nehmen, die Namen unserer Freunde draufschreiben, die Namen unserer Arbeitskollegen draufschreiben. Wir beten für sie in der Kleingruppe und dann suchen wir nach Möglichkeiten, wo wir ihnen etwas Gutes tun können. Ich habe einen Namen auf meiner Karte. Das ist ein ehemaliger Schulkamerad von mir. Für den bete ich schon seit einigen Monaten. Und jetzt ist mir, als ich dieses Buch vom Bibelraucher gelesen habe, die Idee gekommen und habe gesagt, Mensch, dem schicke ich das Buch. Ist schon bestellt, ist von Amazon schon abgeschickt und jetzt bete ich, dass das Buch einschlägt wie eine Bombe. Und das sind einfach so diese Dinge, wir müssen sie uns bewusst haben, wir müssen sie vor uns haben und unsere Chancen nutzen. Ansonsten, wenn ich den wahrscheinlich nicht auf der Karte gehabt hätte, wäre es mir nie auf die Idee gekommen, das Bibelraucherbuch zu schenken. Aber es ist dieses bewusste Ausstrecken und auch als kleine Gemeinschaft, das Bewusstsein danach zu nehmen, wir existieren, um seinen Sohn groß zu machen. Gott, gib uns Chancen. Und das fängt mit ganz kleinen Sachen an. Das fängt mit diesen Fragen an, wie kann ich jemanden segnen? Und dann sagt es im Hauskreis, erzählt davon und teilt, lasst uns unsere Misserfolge und unsere Erfolge miteinander teilen und uns weiter danach ausstrecken, dass sein Sohn erhöht wird. Machen Leute mit? Gut, der eine oder andere sagt ja und Amen. Wunderbar. Thank you. Okay. Dann höre ich jetzt auf zu quatschen. Und nach dem Reden kommt das Tun. Herr, hilf uns, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern dass wir Täter sind. Schenke uns eine Leidenschaft für deinen Sohn. Lass uns immer wieder erkennen, wie kostbar und wie wunderbar dein Sohn ist. Lass uns immer wieder zuschauen, wenn wir in dein Wort schauen und uns unsere eigenen Geschichten uns angucken, dass du der Auferstandene real bist, dass du, so wie die Apostel immer gepredigt haben, die 3 Kernsätze, Christus ist gestorben, oder ihr habt Christus umgebracht, Gott hat ihn auferweckt und wir haben es gesehen, wir sind seine Zeugen. Lass uns einfach ergriffen sein von diesem wunderbaren, auferstandenen Herrn und lass uns ganz bewusst immer wieder nach Möglichkeiten schauen, wo wir unsere Freude ausleben dürfen, anderen Menschen ein Stück von diesem wunderbaren Herrn zu erzählen und weiterzugeben. Amen und Amen.